Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Katrin, die nicht nur privat mit ihrer Krankheitsgeschichte in diesen Podcast passt, sondern auch beruflich einen sehr wertvollen Beitrag leistet. Liebe Katrin, herzlich willkommen.
Hallo Franziska.
Katrin, lass uns über deine eigenen Erfahrungen zum Thema Krebs sprechen. Welche Diagnose hast du denn erhalten und wie fühlt sich das für dich an?
Ich habe im September 2022, also ziemlich genau jetzt vor 2 Jahren, die Diagnose metastasierter Darmkrebs erhalten. Also die Diagnose war halt gleich Stadium 4, Darmkrebs, und eigentlich galt ich von Anfang an als Palliativpatientin.
Boah, das klingt total gruselig. Katrin, wie hast du denn das bemerkt? Warst du einfach zu einer Vorsorgeuntersuchung und das wurde festgestellt oder wie war das?
Nee, dafür war ich ja noch viel zu jung. Bei Frauen wird ja erst ab 55 die Darmspiegelung als Vorsorgeuntersuchung angeboten. Und zum Zeitpunkt meiner Diagnose war ich 48. Und eigentlich war das ein Zufallsbefund. Pfingsten 22 hatte ich Corona. Und danach hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich schlapp bin, dass ich nicht wieder auf die Beine komme. Und da ich auch beruflich immer sehr aktiv war und privat auch ganz viel Sport getrieben habe, hat mich das ziemlich eingeschränkt. Und dann bin ich zum Hausarzt gegangen. Und der hat mich untersucht, hat mir unter anderem auch auf den Bauch gedrückt. Und da war eine Stelle, die ziemlich schmerzhaft war. Daraufhin hat er Ultraschall gemacht, hat ein bisschen freie Flüssigkeit im Becken festgestellt. Und dann hat er gesagt, das müssen wir jetzt abklären lassen. Und ich war dann bei meiner Gynäkologin und die hat auch eine Zyste festgestellt. Damit habe ich dann irgendwie auch keine großen Sorgen mehr gehabt. Habe gedacht, naja, dann kommt die freie Flüssigkeit von der Zyste und das hat man ja mal. Und das war dann für mich soweit in Ordnung. Der Hausarzt hatte aber noch ein CT angeordnet und eine Darmspiegelung. Und dieses CT, das war relativ zeitnah, ich glaube im Mai oder Juni, das war unauffällig. Und dann habe ich erstmal gedacht, naja gut, Darmspiegelungstermin hatte ich für November. Und dann habe ich erstmal einfach wieder weitergemacht wie bisher und mir keine großen Sorgen gemacht. Mhm. Und als ich dann nach den Sommerferien wieder angefangen habe zu arbeiten, konnte ich während eines Kurses, also ich biete auch Kurse an, konnte ich nicht auf dem Bauch liegen, um Übungen vorzumachen. Und weil mir das so dermaßen weh tat. Und dann bin ich nochmal zum Hausarzt gegangen und habe gesagt, hier, irgendwas stimmt da nicht, das kommt mir nicht geheuer vor. Und dann hat der ziemlich harsch reagiert und hat gesagt, wo sind denn die Ergebnisse der Darmspiegelung? Habe ich gesagt, ja, würde ich ihm gerne geben. Termin ist im November, das war dann irgendwie August. Und dann hat er richtig wütend reagiert, hat gesagt, nein, das muss jetzt schneller passieren. Und wenn das in der Praxis nicht klappt, dann müssen Sie in eine andere Praxis gehen. Mhm. Gut, und dann habe ich in der Praxis angerufen, habe die Situation geschildert und konnte dann den Termin vorziehen auf September. Genau, und das war dann der 29. September. Da war ich zur Darmspiegelung und während der Darmspiegelung wurde schon der Onkologe, der auch in dieser Praxis niedergelassen war, dazugeholt, weil die bei der Darmspiegelung nur bis zur linken Kolonflexur kamen. Also das ist so dieser Bereich unterhalb der Milz. Da saß ein großer Tumor und die sind halt nicht weitergekommen mit dem Spiegelungsgerät. Und der Onkologe hat sich das schon währenddessen angeguckt und hat gesagt, na, sieht nicht gut aus. Die haben Gewebeproben entnommen und dann bin ich aufgewacht und der Arzt, der die Darmspiegelung gemacht hat, der war sehr empathisch und war völlig am Boden zerstört und hat gesagt, das hätte er nicht erwartet bei einer so jungen Frau und ich bin sportlich, schlank, ich passe halt überhaupt nicht in dieses Schema rein. Und ja, also er war ziemlich erschüttert und teilte mir dann mit, dass es nicht gut aussieht und dass sie vermuten, dass es Darmkrebs ist.
Aber du hattest keine Verdauungsbeschwerden oder so, wenn du sagst, der war so groß, dass die mit dem Darmspiegelungsgerät da nicht durchgekommen sind?
Nee, das hat mich auch total gewundert. Also ja, ich hatte schon ab und zu mal ein bisschen Durchfall, ein bisschen Verstopfung. Aber so, also für mich nicht besorgniserregend. Nichts, was mich irgendwie im Alltag eingeschränkt hätte. Und auch, ja gut, ich hatte ab und zu mal so ein bisschen Bauchkneifen. Vielleicht auch mal, wenn man was Fettigeres gegessen hatte, zwickte das mal so ein bisschen. Aber auch wirklich kaum der Rede wert. Nicht, dass ich deswegen dann zum Arzt gegangen wäre. Genau, und am nächsten Tag wurde nochmal ein CT geschrieben und das zeigte dann Metastasen in der Leber, in der Milz, im Bauchfell und Auffälligkeiten am Lungenfell und an den Eierstöcken. Genau, und das hat mir so ein bisschen, also das hat mir ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen und also da war ich dann wirklich schwer erschüttert und habe gedacht, oh Gott, wie kann das sein? Wie kann innerhalb von 10 Wochen etwas so schnell wachsen und sich so ausbreiten. Und ja, das hat mich schon ziemlich umgehauen, muss ich sagen. Ja, nicht nur mich, sondern die ganze Familie. Ja. Ich habe 3 Kinder, mein Mann. Ja, wir waren alle ziemlich geschockt, muss ich sagen.
Vor allem ohne, dass du das so bemerkt hast, ja, dass das auf einmal so explodiert in dir. Also es ist ja Wahnsinn.
Ja. Und im Nachhinein muss ich sagen, dieser Hausarzt, der hat mir eigentlich das Leben gerettet.
Ja.
Also ich habe am Anfang gedacht, was macht der denn für eine Panik und warum denn jetzt Darmspiegelung? Und ich war auch ein bisschen genervt, weil ich das Abführen so doof fand und gesagt habe, naja, also da kommt sowieso nichts raus, vielleicht so eine Unverträglichkeit oder naja, man guckt ja immer so ein bisschen nach entzündlichen Darmerkrankungen. Ja, aber an sowas habe ich überhaupt nicht gedacht. Also keine.
Wie ging das dann weiter, nachdem du diese Diagnose erhalten hast und verständlicherweise erstmal den Boden unter den Füßen verloren hast?
Ja, es musste dann ganz schnell gehen. Also es wurde ein Port gesetzt und dann haben wir relativ schnell mit der stärksten Chemotherapie gestartet, die es überhaupt gibt. Also die haben gesagt, das kann man nicht bei allen machen, aber weil ich halt so fit war, haben die das direkt gemacht und dann eine Therapie lief ohne Probleme und bei der zweiten Therapie habe ich dann abends zu Hause Fieber gekriegt. Und dann habe ich diese Therapie zu Hause auch abbrechen müssen, weil das Fieber so hoch ging, dass ich nach Rücksprache mit der Praxis die Anordnung bekommen habe, die Pumpe, die ich damals mitbekommen habe. Also ich hatte immer so eine 48-Stunden-Pumpe noch für zu Hause. Die sollte ich dann abstöpseln und quasi die Therapie damit abbrechen. Genau. Und beim nächsten Mal, also das ging dann immer so im 2-Wochen-Takt, beim nächsten Mal hatte ich wieder hohes Fieber und dann ist das Fieber irgendwie auch gar nicht mehr runtergegangen. Da haben dann die Ärzte gesagt, so jetzt können wir gar keine Chemotherapie geben, wir geben jetzt erstmal hochdosiertes Antibiotikum. Das habe ich über 10 Tage bekommen und auch damit ging das Fieber nicht runter. Ja, so ging die Zeit ins Land und dann gab es schon das erste Kontroll-CT. Das zeigte, dass die Metastasen etwas rückläufig waren, aber es zeigte auch eine Auftreibung im Dickdarm. Also der Dickdarm war 6 Zentimeter aufgetrieben vor dem Tumor. Das heißt, da gab es dann schon eine Passagestörung. Es gab dann einen Tag, wo ich nichts essen konnte, kein Wasser trinken konnte. Und die Ärzte haben dann gesagt, so können wir Sie nicht nach Hause lassen. Gehen Sie bitte zum Bewässern übers Wochenende ins Krankenhaus, dass ich Flüssigkeit bekomme. Also es war nicht die Rede davon, dass der Tumor jetzt mal operiert werden soll, sondern es ging einfach wirklich nur ums Bewässern. Und dann saß ich 6 Stunden in der Notaufnahme. Und als ich dann endlich beim Arzt war, kam der Chefarzt und sagte zu mir, wenn wir Sie heute nicht operieren, sterben Sie.
Nachdem die dich 6 Stunden warten lassen haben.
Ganz genau. Der hat gesagt, hatten Sie denn keine Schmerzen? Sie hätten doch was sagen können. Nein, ich hatte keine Schmerzen. Ich hatte ja auch nichts gegessen und nichts getrunken. Was ein Glück war, denn so konnten sie mich halt nachts auch noch operieren. Genau. Und so haben sie dann also einmal den Bauch komplett aufgemacht, den Darm gespült. Der Bauchschnitt, der geht quasi vom Brustbein bis zum Schambein einmal gerade runter. Und in dem Zuge haben sie den Haupttumor entfernt, einen großen Teil des Dickdarms, die Milz, die darüber lag, die haben sie mit rausgenommen, weil die infiltriert war. Das war da so reingewachsen. Und die halbe Bauchspeicheldrüse. Genau. Ja, und dann bin ich auf Intensivstation aufgewacht, ohne Stoma. Das war noch so meine größte Befürchtung, weil die Ärzte gesagt haben, es kann sein, dass wir einen künstlichen Darmausgang setzen müssen. Und das mussten sie aber nicht. Und das war für mich erstmal das Wichtigste. Also ich habe gleich meinen Bauch abgetastet, rechts nichts, links nichts. Und dann stand auch schon der Chirurg an meinem Bett und hat gesagt, es ist alles gut verlaufen. Und der hat mir dann erklärt, was sie gemacht haben. Und so ging das Ganze dann weiter. Ich habe mich relativ schnell von dieser OP wieder erholt, waren auch alle ganz erstaunt. Aber ich hatte halt noch so diese Kraft und Fitness in mir, die ich halt vor der Erkrankung hatte. Dann bin ich, also das war kurz vor Weihnachten die OP. Also über Weihnachten war ich noch im Krankenhaus und Silvester bin ich nach Hause gegangen. Da war ich dann 2 Tage, dann kam das Fieber wieder. War ich wieder im Krankenhaus, weil ich gesagt habe, das geht so nicht. Das ging wieder Richtung 40. Mhm. Und die Ärzte waren dann auf einmal sehr nervös aufgrund meines Fiebers, weil sie dachten, da hätte sich jetzt irgendwie eine Infektion im Bauch gebildet. Ich hatte auch eine Pankreasfistel. Die hatten dann Angst, dass dieses Pankreas, also das Sekret der Bauchspeicheldrüse in den Bauchraum fließt. Und waren dann sehr nervös. Und da habe ich gesagt, halt, stopp, das Fieber ist nicht neu. Das hatte ich schon vor der Operation. Ja. Und dann hatte ich einen Chirurgen, der gesagt hat, na dann ist es der Port. Der Port ist infiziert und der hat mir meinen Port herausgenommen. Und da seitdem hatte ich dann ganz, ganz, ganz lange kein Fieber mehr.
Und auf die Idee ist keiner vorher gekommen, dass es daran liegen konnte.
Das kann man auch nicht feststellen. Also bei mir war es wirklich so, dass sie auch, die hatten ja Blutkulturen genommen aus der Vene und aus dem Port, aber diese Erreger, die sie dann am Port festgestellt haben, die lagen auf der Innenseite dieser Röhrchen und die wurden nur weggespült, wenn massiv was durch den Port geflossen ist. Und jedes Mal, wenn Chemotherapie reingeflossen ist, wurden diese Erreger losgespült. Und wenn ich, auch als ich Antibiotikum über den Port bekommen habe, wurden diese Erreger losgespült. Und deswegen ist auch das Fieber nicht runtergegangen. Und dann hatte ich jetzt erstmal keinen Port.
Aber Katrin, kurze Zwischenfrage. Hast du denn die Chemotherapie weiterbekommen?
Erstmal nicht. Also ganz lange nicht. Also das war auch noch so eine ganz ungünstige Situation. In dem Moment, wo ich chirurgische Patientin war, hat der Onkologe sich nicht mehr für mich interessiert. Das war für ihn dann klar, okay, die ist jetzt chirurgisch. Das war's jetzt. Und ich habe ihn dann angeschrieben, ich habe ihn versucht, telefonisch zu erreichen, weil ich ja wissen wollte, wie es jetzt weitergeht, ob wir jetzt mal wieder mit einer Chemotherapie starten können. Also er war für mich nicht greifbar und nicht erreichbar. Ja, also das war für mich auch wirklich so ein Gefühl der Hilflosigkeit, wo ich dachte, ja, der Haupttumor ist weg, da habe ich einen Haken dran gemacht, aber es ist ja noch nicht alles, es muss ja weitergehen. Und ich habe mich ja auch gut gefühlt. Ich habe ja gemerkt, ich habe die OP gut hinter mich gebracht. Es hätte nach meiner Meinung viel, viel früher losgehen können, wieder mit einer Chemotherapie. Genau.
Naja, und dann hat man ja wahrscheinlich auch irgendwie Angst, ne, dass jetzt alles wieder weiter wächst, oder?
Genau, genau. Ja, und irgendwann ging es dann weiter mit der Chemotherapie. Dann sollte noch eine letzte Metastase in der Leber operiert werden. Die hatte der Chirurg auch getastet, aber die wollte er im Zuge dieser großen OP nicht mehr zusätzlich auch noch rausnehmen, weil er der Meinung war, das würde reichen. Also es war halt wirklich ein riesengroßer Eingriff, eine große OP. Ich glaube, die haben mich 8 Stunden operiert und der hat einfach gesagt, es reichte zu dem Zeitpunkt und die Lebermetastase, die würde nochmal später entfernt werden. Also mit dem Wissen, dass da nur noch diese eine Metastase ist, bin ich dann in die Klinik gefahren, wo ich mir auch meine Zweitmeinung eingeholt habe. Das ist in Essen, das Westdeutsche Tumorzentrum. Da hatte ich Kontakt zu einem Professor und der hat mir angeboten, dass ich jederzeit vorbeikommen könne, um ein PET-CT machen zu lassen. Und das habe ich dann machen lassen, weil ich gesagt habe, wenn ich das Gefühl habe, dass da nichts mehr ist, da kann ich auch die Chemotherapie nicht so gut ertragen. Also ich muss wissen, da ist noch was, damit ich nochmal die Nebenwirkung der Chemotherapie ertragen kann. Mit den Bildern, also ich hatte noch gar nicht den Befund, mit den Bildern bin ich dann zum Vorgespräch zu dieser Leber-OP gegangen. Und der Arzt, der mich dann operieren wollte, der hat gesagt, ja, vielen Dank, ich schaue mir das gerne nochmal an. Und am Tag danach bin ich dann mit meinem Köfferchen in die Chirurgie gefahren, habe gedacht, ja, jetzt wird so die letzte Metastase rausgeschnitten und war natürlich auch total nervös. Das ist man ja vor so einer OP. Und da kam die Schwester und hat gesagt, so, kommen Sie bitte mal her, der Chefarzt möchte noch mal mit Ihnen sprechen. Ja, und dann bin ich zum Chefarzt rein und er hat gesagt, ich kann Sie heute nicht operieren. Und da war ich so ganz verwirrt, habe gedacht, warum nicht? Geht's Ihnen nicht gut? So wie ich halt bin. ja, und da hat er gesagt, man hätte sich die Bilder angeguckt und es gäbe multiple Herde in der Leber. Und das wäre zu viel, um die wegzumachen. Also er meinte, er könnte jetzt diese eine Metastase wegmachen, aber es würde nichts bringen, weil halt noch so viele andere da sind, genau.
Die vorher nicht da waren, die neu waren.
Die, ja, oder die man nicht gesehen hat. So ein PET-CT zeigt ja nochmal Dinge genauer als ein Kontrastmittel-CT. Das hat man einfach in den anderen CTs wahrscheinlich nicht gesehen. Vielleicht waren die von vornherein da. Vielleicht waren die auch in der Therapiepause jetzt gewachsen. Das weiß man nicht so genau. Aber das ist auch müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Also ich habe das dann so hingenommen und habe gedacht, naja gut, dann halt erst wieder Chemotherapie. Genau, und dann habe ich wieder erneut mit der Chemotherapie gestartet.
Und wurdest du dann nochmal operiert?
Nicht an der Leber, nee. Also, weil es wird nur operiert, wenn man danach die Möglichkeit hat, komplett geheilt zu sein. Ja, also es gibt da so Unterschiede. Es gibt eine Oligometastasierung, das heißt, also kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie viele Metastasen da sein dürfen, um operiert zu werden oder um diese lokal behandeln zu können. Und es gibt dann halt eine multiple Metastasierung. Und bei mir ist es halt so, dass auch die Metastasen in der Leber gar nicht einzeln gezielt werden. Ja, da heißt es im CT immer nur exemplarisch, die und die Metastase wird verglichen mit dem Bild vom CT davor. Also es ist einfach so ein bisschen diffus bei mir.
Das heißt, bekommst du dann jetzt so eine Art Erhaltungschemotherapie oder wie ist
das? Genau, so heißt das. Das heißt Erhaltungschemotherapie. Das heißt aber für mich persönlich nicht, dass ich die Hoffnung aufgegeben habe. Also ich bin immer noch so, dass ich sage, das ist jetzt so. Es geht mir erstaunlich gut. Ich kann auch die Chemotherapie relativ schnell verarbeiten. Also es sind so 2-3 Tage, wo es mir nicht gut geht. Und dann bin ich wieder fit. Dann kann ich mein Leben halbwegs normal führen. Und also ich bleib optimistisch und zuversichtlich, dass es irgendwann so sein wird. Dann kommt das Medikament, was bei mir wirkt. Oder was zumindest meinen Zustand stabil hält. Also es ist immer so, eine Metastase wächst mal und die anderen werden kleiner. Und eine Metastase in der Leber wurde jetzt bestrahlt Anfang des Jahres. Das kann man machen. Da musste ich 6-mal hin. Die wurde stereotaktisch bestrahlt. Das heißt, dann wird so ein Strahl von unterschiedlichen Richtungen immer auf die Metastase geschickt. Die wird dann quasi so eingeschmolzen. Die wächst dann nicht weiter. Genau, und das hat auch ganz gut funktioniert.
Aber sonst hast du jetzt keine Schmerzen oder hast du irgendwie körperliche Beeinträchtigungen? Also abgesehen natürlich von den Nebenwirkungen, die jetzt wahrscheinlich auch die Erhaltungschemotherapie macht.
Ich habe wenig Schmerzen, muss ich sagen. Wirklich ab und zu zwickt die Leber mal. Die strahlt dann so in den rechten Nackenbereich aus oder in die rechte Schulter. Und ab und zu zwickt es mal so ein bisschen im Bauch. Aber also da kann ich wirklich gut mit umgehen. Das sind dann mal Momente. Also ja, im Großen und Ganzen bin ich fit. Nicht so fit wie vor der Erkrankung und vor der Chemotherapie. Da habe ich ja sehr viel Sport gemacht. Aber es ist schon so, dass ich eigentlich ganz gut zurechtkomme. Ja. Ach ja, und dann hatte ich dieses Jahr noch eine OP. Und zwar habe ich mir meine Narbe korrigieren lassen. Die hatten ja damals in der Not-OP den Bauch einfach nur aufgemacht und irgendwie zugemacht. Und dadurch, dass ich danach auch so viel Wasser im Bauch hatte, ist der Bauch nicht wirklich schön gewesen. Und das war jetzt nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem war tatsächlich, dass sich Narbenbrüche gebildet haben. Also dass oberhalb des Nabels wölbte sich quasi der Darm durch die Bauchdecke. Also das war so ein faustgroßes Loch, wo der Darm sich quasi so nach außen stülpte. Und im Unterbauch hatte ich eine starke Rektusdiastase. Das heißt, die Bauchmuskelbäuche waren sehr weit auseinander und das Bindegewebe dazwischen war sehr schwach. Und ich hatte das Gefühl, je mehr Sport ich mache und je mehr ich mich belaste, umso schlimmer wird es. Und wir kommen ja da später noch zu. Ich behandle auch Frauen mit Rektusdiastase nach der Schwangerschaft allerdings und kannte ja nun auch die Übung und die Maßnahmen, die man da ergreifen kann und habe alles versucht, aber es ist tatsächlich nicht besser geworden. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch vor, ein paar Jahre zu leben und das ist für mich keine Lebensqualität, wenn der Bauch so instabil ist. Und habe dann den Bauch korrigieren lassen.
Und das ist jetzt aber alles gut und du kannst jetzt deine Übungen wieder machen?
Ja, genau. Die haben mir ein ganz großes Netz da eingesetzt und von der Stabilität her ist es super. Also ja, gut. Und die Optik, die ja, nehme ich jetzt einfach mal so hin, wie sie ist und ja, da kann ich auch mit leben. Genau. Aber es gibt mir einfach Lebensqualität, weil ich mich wieder stabiler fühle.
Ja, das verstehe ich. Hast du denn auch irgendwie an deiner Ernährung was ändern müssen? Wenn jetzt so ein Teil vom Dickdarm fehlt, was hat das denn für Auswirkungen?
Also es ging relativ einfach bei mir. Die Ärzte waren nach meiner großen OP erst ein bisschen beunruhigt, weil sie dachten, ich würde Insulin brauchen. Die Bauchspeicheldrüse produziert ja Insulin. Und die hatten die Befürchtung, die Bauchspeicheldrüse würde nicht mehr ausreichend produzieren. Aber das war zum Glück nicht so. Also dieser Teil, der Insulin produziert, der ist ja noch da und der produziert auch anstandslos. Und da ich mich früher schon immer sehr gesund ernährt habe, also ich habe immer schon auf meine Ernährung geachtet, immer vollwertig und viel Gemüse und Obst und frisch gekocht. Und ich hatte für mich jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas ändern muss, um gesund zu werden. Und ich hatte auch das Glück, dass ich alles vertragen habe. Das war nicht sofort nach der OP so. Da musste man sich natürlich erstmal so langsam rantasten, aber relativ schnell konnte ich wieder alles essen.
Ja, das heißt, da musstest du jetzt gar nicht irgendwelche großen Änderungen vornehmen in deinem Leben?
Nee, zum Glück nicht. Ja, also für mich ist das auch wichtig, weil das ist so ein Stück Lebensqualität für mich. Und wenn ich mich da jetzt einschränken müsste und jedes Mal denken würde, ich würde so gerne aber was anderes essen, ich glaube, das würde mir schwer fallen.
Ja. Das heißt, du musst dann also auch für dich nicht irgendwie was Separates kochen, sondern du kannst einfach mit deiner Familie zusammen den Alltag so leben wie vorher auch.
Ganz genau.
Ja, schön. Ja. Im Grunde geht es dir toi 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 ganz gut.
Wir müssen immer mal schauen, welche Chemotherapie greift. Das ist immer so ein Balanceakt zwischen Nebenwirkungen und Wirkung der Chemotherapie. Also ich werde halt engmaschig kontrolliert. Und wenn eine Chemotherapie nicht mehr so richtig funktioniert, dann muss man schauen, dass man eine andere Therapie findet. Und an dem Punkt bin ich jetzt gerade, weil das letzte CT hat gezeigt, dass eine Metastase ein bisschen gewachsen ist. Und jetzt gibt es so die Überlegung, soll die bestrahlt werden oder wechseln wir die Chemotherapie komplett? Und es gibt neue Medikamente auf dem Markt. Das ist immer so eine Frage, testet man die? Da gibt es halt keine Studienlage zu. Das ist Risiko und Chance. Es kann das Medikament sein, was bei mir wirkt, und es kann aber auch gar nicht wirken. Das hatte ich auch schon mal zwischendrin.
Ja.
Und ja, das ist so ein bisschen rumexperimentieren. Aber ich bin jetzt an einem zertifizierten Darmkrebszentrum, an der Uniklinik, fühle mich da sehr gut betreut und habe da das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Und die haben mich gut im Blick. Und das kann ich nur jedem empfehlen, an ein zertifiziertes Zentrum zu gehen, eine große Klinik, lieber ein bisschen länger fahren. Da ist die Betreuung deutlich besser.
Was macht das denn psychisch mit dir? Also ich höre das von vielen Frauen natürlich, dass einem die Angst irgendwie im Nacken sitzt. Ist das bei dir auch so? Weil ich finde, und das ist jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung, du wirkst auf mich sehr tiefenentspannt.
Ja, also ich stelle das auch immer wieder fest, dass ich ein unglaubliches Glück habe, dass ich damit so umgehen kann. Und ich glaube, ich kann damit so umgehen, weil ich so ein tolles Umfeld habe. Also ich habe eine tolle Familie und ich weiß, wofür ich kämpfe und wofür ich das mache. Und ich habe ganz tolle Freunde und wir wohnen ja auf einem Dorf. Es gibt eine wunderbare Dorfgemeinschaft und die stehen alle hinter mir und unterstützen mich und glauben an mich. Und das gibt mir unglaublich viel Kraft. Und ich denke mir manchmal, selbst wenn ich nicht mehr allzu lange habe, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Dann habe ich einmal die Möglichkeit zu warten, dass es zu Ende geht und Trübsal zu blasen und mich schlecht zu fühlen, dass es zu Ende geht. Oder ich habe die Möglichkeit, die Zeit, die mir bleibt, zu leben und das Leben zu genießen. Und das ist halt mein Weg. Und ich versuche immer, möglichst viele positive Momente zu schaffen, so viel, wie es nur geht. Und ja, versuche, Pläne umzusetzen. Es ist immer ein bisschen schwierig. Ist halt ziemlich eingeschränkt, was Planen angeht. Also man muss immer gucken, wann ist wieder Therapie, wann ist dies, wann ist das, wie geht es mir da vielleicht. Aber ich möchte trotzdem planen und Dinge tun, die mir gut tun. Ja. Ich weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist. Also das kann einfach nicht jeder. Und ich weiß auch nicht, ob man das lernen kann, dieses positive Denken. Aber ich habe einfach das Glück, dass ich es kann.
Naja, das klingt auch so, als hättest du jetzt aber auch dein Schicksal angenommen, ne? Nicht, als würdest du dich irgendwie dagegen sträuben, sondern du kannst es akzeptieren, dass es jetzt ist, wie es ist.
Ja, es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig.
Ja, absolut, genau. Ja. Katrin, lass uns mal in die berufliche Richtung gehen. Erzähl doch mal, was du beruflich gemacht hast. Also ich weiß nicht, ob du jetzt immer noch aktuell ja diese Richtung auslebst oder ob du jetzt tatsächlich eher wahrscheinlich eher weniger arbeitest, ne? Aber erzähl doch mal, was deine berufliche Richtung ist.
Genau, ich bin Physiotherapeutin und habe mich spezialisiert auf prä- und postnatales Training. Das war so der erste Schritt. Das heißt, ich habe Frauen vor und nach der Schwangerschaft betreut. Ich habe Kurse angeboten für die Schwangerschaft und für die Zeit danach. Immer mit Baby, weil ich nach meiner dritten Schwangerschaft das kennengelernt habe und das einfach total toll fand, Sport treiben zu können und das Baby einfach mitzunehmen. Und genau, das war so der erste Schritt, den ich gemacht habe. Und dann habe ich aber festgestellt, dass die Frauen in den Kursen mehr brauchen oder teilweise mehr brauchen als nur einen Kurs. Die brauchten Einzelbetreuung. Viele Frauen hatten einfach den Zugang zu ihrer Körpermitte, also zu ihren tiefen Bauchmuskeln, zu ihrem Beckenboden verloren. Und dann habe ich noch eine lange Fortbildung gemacht, die Physiopelvica, und habe mich ausbilden lassen zur Beckenbodenspezialistin. Genau. Und seitdem arbeite ich nicht nur mit Frauen nach der Schwangerschaft, sondern auch mit Frauen um die Wechseljahre. Ich habe auch Männer in Behandlung gehabt, zumindest solange ich in der Praxis angestellt war. Genau, begleite die quasi, leite die an, wie sie ihre Körpermitte wieder stabilisieren können.
Warum ist denn der Beckenboden so wichtig? Und Beckenboden ist doch aber was anderes als Körpermitte, oder?
Also der Beckenboden ist ein Teil der Körpermitte. Der Beckenboden ist so wichtig, das ist eigentlich unsere aktivste Muskelgruppe, die wir überhaupt haben. Also der Beckenboden ist immer aktiv bei jeder Bewegung, die wir machen. Und der ist ganz wichtig, nicht nur für die Kontinenz, das weiß ja wahrscheinlich jeder, sondern auch für die Ausrichtung des Beckens, für die Stabilität, für die Haltung. Also das ist einfach so mein Herzensthema. Der Beckenboden. Und die Körpermitte, als Körpermitte bezeichnet man den Beckenboden und die tiefen Rumpfmuskeln. Die arbeiten nämlich wirklich sehr eng miteinander zusammen. Ne, dass man vielleicht kennt man aus dem Pilates das Powerhouse. Ne, das ist so diese Stabilität in der Körpermitte im Rumpf. Und da ist der Beckenboden ganz, ganz ausschlaggebend.
Du hattest das eben gesagt, du bist eine Physiopelvicare Therapeutin oder wie nennt man das?
Ja, Physiopelvica.
Und was machst du da? Also mit welchen Beschwerden kommen denn die Patienten zu dir und wie kannst du denen mit speziellen Übungen helfen?
Genau. Also es gibt unterschiedliche Ansätze. Also ich kann natürlich mit Übungen helfen. Ich kann aber auch mit einer vaginalen Untersuchung und vaginalen Anleitung helfen. Dafür muss man einen bestimmten Ausbildungsblock abgeschlossen haben und dann darf man das machen. Die Frauen kommen mit unterschiedlichsten Beschwerden. Ich habe nun hauptsächlich Frauen nach Entbindung. Die kommen teilweise mit Inkontinenz. Problem, die kommen mit Senkungsbeschwerden, die kommen teilweise mit Schmerzen im vaginalen Bereich, mit Geburtsverletzungen, die schmerzhaft sind. Also ich kann ja mal erzählen, wie so eine klassische Untersuchung oder so eine klassische Behandlung bei mir ausgesehen hat. Im Voraus schicke ich den Frauen einen Fragebogen zu, worauf sie schon mal ankreuzen können und ausfüllen können, was deren Hauptproblem ist. Und dann treffen wir uns zu einem Vorgespräch und da kann ich schon mal ganz gezielt darauf eingehen und Tipps und Anleitungen geben zu den speziellen Problemen dieser Frau. Und wenn die Frau möchte, dann kann ich sie vaginal untersuchen. Und dafür gibt es dann aber einen neuen Termin. Und man kann sich das dann vorstellen, es ist so ähnlich wie bei der Gynäkologin. Die Frau ist untenrum entkleidet, ich decke sie mit einem Handtuch ab und wir starten erstmal damit, dass die Frau sich das alles ganz genau mal anschaut mit einem Handspiegel. Dann kann man schon mal sehen, gibt es Geburtsverletzungen, hat sich irgendwas verändert? Dann leite ich die Frau an, dass sie ihren Beckenboden aktivieren soll. Auch das schaut sie sich an. Ja, dann kann sie schon die erste Muskelkontraktion vielleicht sehen. Und dann leite ich sie an, dass sie husten soll. Und dann schaut man sich einfach so diese Veränderungen gemeinsam an. Und dann führe ich einen Finger ein in die Vagina und taste quasi die Vagina einmal ringsum ab. Schaue, gibt es Vernarbung, gibt es Löcher in der Muskulatur und unter der Entbindung kann es auch häufig zu Muskelabrissen kommen. Genau, das ist quasi so die Untersuchung. Und dann leite ich die Frau an, den Beckenboden anzuspannen in unterschiedlichen Arten. Da gibt es die Schnelligkeit, wie sie anspannen kann, kann man untersuchen, die Ausdauer, die Kraft. Da gibt es so verschiedene Stufen, da kann man die Frau dann so ein bisschen einschätzen und dokumentiert das. Und das Ganze macht man dann auch nochmal im Stehen. Weil gerade so Senkungsproblematiken zeigen sich häufig in der Rückenlage nicht. Und die Gynäkologen, die schauen sich das nie im Stehen an. Die lassen auch in den seltensten Fällen den Beckenboden anspannen. Und das machen wir Beckenbodentherapeuten aber schon. Es gibt viele Kolleginnen, die arbeiten mit Ultraschall. Das ist auch ganz spannend, weil die Frauen dann nämlich genau auf dem Monitor sehen können, wie ihr Beckenboden arbeitet. Also da kann man das noch ganz genau nachvollziehen, wie stark ist die Anspannung, wie arbeitet der Beckenboden. Genau, das ist auf jeden Fall für die Frauen auch eine sehr große Hilfe.
Bezogen auf das Thema Krebs, Katrin, ist es so, dass du auch Patientinnen betreuen kannst, die jetzt beispielsweise ein Vulvakarzinom hatten oder vielleicht auch ein Vaginalkarzinom?
Ja, unbedingt. Also erstmal glaube ich, dass die Beckenbodentherapeutinnen in der Früherkennung eine große Verantwortung haben, weil so nah dran wie wir sind eigentlich nur die Gynäkologen und vielleicht im besten Fall die Frauen selbst oder die Partner. Und wir sind in der Lage, Veränderungen zu erkennen und frühzeitig darauf aufmerksam zu machen auch. Und wir sind auch in der Lage, die Frauen anzuleiten und zu motivieren, selber hinzuschauen, hinzufühlen, hinzuspüren und zu erkennen, wenn Veränderungen da sind. Ich bin der Meinung, dass es nicht nur Sinn macht, nach einer Krebsbehandlung eine Beckenbodentherapeutin aufzusuchen, sondern schon davor. Also wenn eine OP geplant ist, sei es eine OP am Gebärmutterhals oder auch am äußeren Schließmuskel oder an der Vulva, es macht durchaus Sinn, vorher schon die Anleitung zu bekommen, wie aktiviere ich meinen Beckenboden richtig. Ja, also wie geht das? Da hat man noch nicht die Störfaktoren der Narben. Da ist alles noch intakt, da hat man noch ein besseres Gefühl dafür. Und die Frauen haben dann quasi schon eine Anleitung, wie sie was machen können, wenn sie aus der OP kommen oder auch aus der Bestrahlung kommen. Mhm. Ja, gerade so eine Bestrahlung, die macht ja auch ganz viel mit dem Gewebe. Und da vorher schon oder begleitend arbeiten zu können, das macht meiner Meinung nach unglaublich viel Sinn. Mhm.
Das heißt, eine Beckenbodentherapeutin aufzusuchen, ist durchaus hilfreich, um danach wieder schneller ein Gefühl für den eigenen Körper zu bekommen?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es geht ja nicht nur um Beckenbodentraining, ne? Also es geht nicht nur darum, die Kontinenz zu erhalten oder beziehungsweise wieder zu verbessern, sondern es geht ja auch darum, vielleicht Schmerzen zu lindern, Verklebung zu lösen, Narben zu mobilisieren, zu entstören. Das alles können die Beckenbodentherapeutinnen machen.
Gibt es denn eine spezielle Übung, die jede Frau vielleicht schon mal zu Hause irgendwie für sich ausprobieren sollte, um einfach zu merken, gibt es denn da Bedarf? Also ich meine, woran, mal abgesehen von der Inkontinenz, aber soweit sind ja vielleicht viele noch nicht, kann man vorher schon irgendwas machen, woran man erkennt, oh, ich sollte mich um meinen Beckenboden kümmern?
Es gibt ja so diese klassische Fahrstuhlübung, die kennt wahrscheinlich auch jeder, der mal einen Rückbildungskurs besucht hat. Also, dass man seinen Beckenboden anhebt und in einem bestimmten Stockwerk anhalten lässt und dann vielleicht noch ein Stockwerk höher fährt und dort anhalten lässt. Das ist so, das kennt ja jeder oder glaube ich zumindest, dass das fast jeder kennt. Das ist so dieser Klassiker. Aber ich glaube, dass der Beckenboden einem das schon sagt oder zeigt, wenn er nicht fit ist. Also, der zeigt es einfach durch ein schweres Gefühl nach unten. Ich sage meinen Frauen in den Kursen manchmal, es fühlt sich vielleicht, wenn ihr eine Senkung haben solltet, so an, als würde ein Tampon nicht richtig sitzen. Ne? Also das Gefühl kennt Frau ja auch, wenn man irgendwie was dort in der Scheide hat, was nicht richtig sitzt, was stört, was drückt, das kann schon mal ein Zeichen sein für eine Senkung. Und der Beckenboden, der zeigt einem, dass eigentlich, ob er funktioniert oder nicht, bei Belastung. Ne? Also wenn Frauen joggen gehen oder springen oder hüpfen oder niesen oder lachen und dann geht ein Tröpfchen in die Hose, dann ist das schon ein Zeichen, dass der Beckenboden gerne noch mal etwas mehr trainiert werden darf. Und man darf nicht vergessen, der Beckenboden ist ein Muskel wie jeder andere auch. Der will genutzt werden. Der muss genutzt werden, sonst wird er schwach. Mhm. Die meisten Frauen merken, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist.
Ist das eine Kassenleistung oder ist das etwas, was man selbst zahlen muss?
Die meisten Beckenbodentherapeutinnen arbeiten privat, also zumindest nach meinem Wissen und nach meiner Erfahrung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich Beckenbodentraining aufschreiben zu lassen. Und es gibt auch Beckenbodentherapeutinnen, die auf Rezept arbeiten. Mhm. Wobei ich das Arbeiten auf Rezept in der Beckenbodentherapie sehr schwierig finde, weil man hat für eine Rezeptbehandlung 20 Minuten Zeit. Mhm. Da kann man Übung zeigen, keine Frage, aber diese umfangreiche Untersuchung, wie ich sie geschildert habe, das funktioniert einfach nicht in der Taktung. Ja. Da braucht man Ruhe, da braucht man auch einen besonderen Raum für und man muss erstmal eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen und das funktioniert einfach nicht in so einem Praxisalltag, wenn nach 20 Minuten der nächste Patient vor der Tür steht.
Ja, das ist verständlich.
Genau, deswegen nach meiner Erfahrung, also diese Art von Untersuchung und Behandlung ist schwierig mit der kassenärztlichen Geschichte zu vereinbaren.
Wenn man jetzt, also lass uns mal nochmal auf das Thema Frauen und Krebs zurückkommen. Wenn bei einer Patientin beispielsweise Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert wurde und sie ja weiß, okay, da steht eine OP an, hattest du ja vorhin gesagt, wäre es gut, dann schon eine Beckenbodentherapeutin aufzusuchen, einfach um dann auch schon Übungen an die Hand zu kriegen, die man danach weiterhin machen kann. Wie lange ist denn der Zeitraum, in dem man so eine Therapie machen sollte? Weil irgendwann kann man die Übungen ja wahrscheinlich auch zu Hause für sich selbst weiterführen.
Ja, wenn es nur darum geht, Übungen an die Hand zu bekommen, dann reicht auch ein Krankengymnastikrezept über 6 Einheiten und dann ist man mit einem Rezept eigentlich gut bedient. Dann hat man auf jeden Fall schon mal eine tolle Anleitung, was kann ich machen, wenn ich aus der OP komme. Und das sind nicht gleich kraftvolle Anspannungsübungen. Das ist manchmal einfach nur so ein Hinspüren und so ein Zwinkern und so ein Wiederwahrnehmen. Und genau, das gilt nicht nur für Frauen nach Hysterektomie, also nach Gebärmutterentfernung, sondern es gilt auch bei Frauen oder Männern generell, bei Analkarzinom zum Beispiel oder Rektumkarzinom, bei Leuten, die einen künstlichen Darmausgang hatten, der dann zurückverlegt wird. Da ist es ganz wichtig, diese Muskulatur auch zu trainieren.
Ja. Spannend.
Genau, gerade diese Geschichte mit dem Stoma, mit dem künstlichen Darmausgang, das ist wichtig, dass man da immer auch dabei bleibt, den Beckenboden aktiv zu halten. Der muss ja nicht mehr viel machen in der Zeit. Ja, also der Stuhl, der läuft ja in den Beutel und der Schließmuskel hat ja nichts mehr zu tun. Und es gibt aber ganz, ganz häufig die Chance auf Rückverlegung, ja, dass das Stoma wieder entfernt wird. Und da ist es natürlich unglaublich wichtig, den Beckenboden aktiv zu halten, damit der dann auch entsprechend reagieren kann. Und auch das machen Beckenbodentherapeuten.
Ja, also sehr vielseitig, ja, dieser Beruf.
Ja, sehr vielseitig und wunderschön. Also es ist einfach so ein toller Beruf, der einen so ausfüllen kann. Und die Frauen und auch die Männer sind so dermaßen dankbar für die Arbeit, weil der Leidensdruck ist einfach enorm, wenn man Probleme in dem Bereich hat.
Wenn man jetzt nach so einer OP aus dem Krankenhaus kommt, bekommt man dann von dem medizinischen Personal schon irgendwie den Hinweis, Mensch, vielleicht wäre es gut für Sie, so eine Beckenbodentherapeutin aufzusuchen? Oder ist das was, was man selber sich googeln muss? Also wie kommt man denn überhaupt auf die Idee?
Ja, es ist ganz schwierig. Also die Gynäkologen verschreiben meiner Meinung nach sehr, sehr wenig, also nach meiner Erfahrung. Und die Frauen, die müssen selbst aktiv werden. Das ist leider die Problematik. Und die wenigsten bekommen direkt aus der Klinik die Ansage, suchen Sie sich eine gute Beckenbodentherapeutin. Das wäre schön, wenn es so wäre, aber leider ist es nicht so. Umso besser, dass wir heute drüber reden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Katrin, gibt es denn irgendwie eine Seite, wo man eine Übersicht hat, wo oder wie viele oder welche Beckenbodentherapeutinnen es gibt?
Also es gibt eine ganz tolle Seite von der AGGUP, der Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologie, Urologie und Proktologie. Und die ist deutschlandweit, diese Seite. Ich glaube, die gilt sogar für den gesamten deutschsprachigen Raum. Müsste ich aber jetzt nochmal nachschauen. Also ich glaube, Österreich, Schweiz sind auch dabei. Weiß ich aber jetzt nicht hundertprozentig. Und da findet man nach Postleitzahlen unterteilt die spezialisierten Beckenbodentherapeutinnen. Und da findet man auch nochmal so eine Spalte, wo man sieht, wer was machen darf und wer was macht. Es gibt Leute, die Therapeutinnen, die haben dann nur einen Teil der Ausbildung gemacht, die können auch bestimmt besser helfen als der Physiotherapeut aus dem Dorf. Aber die, die auch diese vaginale Untersuchung machen dürfen, die sind grün hinterlegt. Das heißt, wenn man sagt, das ist für mich jetzt wichtig. Ich brauche eine ganz spezielle Anleitung und mir ist es wichtig, dass jemand mit mir sich das mal anschaut. Ich bin mir unsicher, ob da alles in Ordnung ist. Dann würde ich speziell nach den grün hinterlegten schauen.
Ja, vielen lieben Dank, dass du davon erzählt hast. Also auch für mich ist das ein ganz neues Thema. Ich wusste nicht, dass es speziell Beckenbodentherapeutinnen gibt. Also finde ich ganz wertvoll, dass du das hier zur Sprache gebracht hast.
Ja, und ich danke dir auch. Ich finde das so wertvoll, weil das einerseits gut ist, für die Beckenbodentherapeutin auch nochmal einen Fokus zu bekommen auf die Krebserkrankung im Beckenraum. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht das alltägliche Geschäft ist, zumindest bei mir nicht. Es gibt Praxen, die arbeiten viel mit an krebserkrankten Patienten, aber bei mir war es nicht der Alltag. Und andersherum ist es natürlich auch für die Erkrankten, für die betroffenen Personen super spannend zu sehen, dass es uns Beckenbodentherapeutinnen gibt. Und deswegen danke ich dir, dass du uns hier die Chance gibst, das so aufzubauen.
Sehr, sehr gerne. Katrin, gibt es noch etwas, was du vielleicht der einen oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest?
Ja. Ich bin ein ganz großer Freund des Bauchgefühls. Wenn euch euer Bauchgefühl sagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann hört darauf und lasst euch nicht kleinreden und lasst euch auch von den Ärzten nicht einreden, dass alles in Ordnung ist, sondern sucht euch professionelle Hilfe, bleibt bei euch.
Katrin, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, dass du uns mitgenommen hast auf deine private Krankheitsreise und aber auch in deinen beruflichen Alltag.
Ja.
Das finde ich mega spannend und ich verlinke natürlich die Seite mit der Übersicht der Beckenbodentherapeutin in den Shownotes. Und
genau.
Ja, Katrin, ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg und ja, vielen Dank.
Ich danke dir, Franziska. Vielen Dank.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.